Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Schalke Corner Talks. Ja, ein bisschen her seit der letzten Folge lag an einer Erkrankung. Herr Luca, was war da los?
Ja, meine Schuld, was soll ich dir erzählen? Ich war die letzten 4-5 Tage leider extrem erkältet. Kopfschmerzen, Halsschmerzen, alles. Also eigentlich hat nur gefehlt, dass das Fieberthermometer hochgeht. Das war zum Glück nicht. Aber ansonsten ging es mir nicht so sonderlich gut. Deswegen mussten wir leider die Aufnahme verschieben und deswegen dementsprechend ein bisschen später diese Woche.
Ja, ich glaube, da hat jeder Verständnis, ne? Wir machen das hier aus Spaß an der Freude, ein bisschen über Schalke zu reden. Ja, glücklicherweise können wir das ja jetzt gut kombinieren. Spieltag steht bevor. Wir spielen glücklicherweise auch am Sonntag. Das heißt, die Folge wird am Samstag online kommen. Wir nehmen das jetzt Freitagabend auf. Und dann kann man da wirklich sehr, sehr gut auf das Hoffenheim-Spiel draufschauen. Ich würde aber trotzdem sagen, wir bleiben bei der Tradition, immer so den letzten Spieltag so ein bisschen behandeln. Wir machen das ganz kurz, ist ja schon etwas her gegen Leverkusen. Und ja, zum Leverkusen-Spiel natürlich wollen wir uns ja auch ein Beileid ausrichten an die Person aus der Südkurve, gerade an die Familie, an die Angehörige. Da ist ja jemand verstorben. Und genau, bevor wir jetzt zum Spiel kommen, einfach mal unsere Gedanken an die Hinterbliebenen. Krass sowas, oder?
Ja, das hat mich auch extrem mitgenommen. Das kam auch irgendwie so aus dem Nichts, weil also man hat natürlich kurz im Spiel irgendwie gehört, dass da ein Zwischenfall war und dass wir die Fans ruhig sind. Also wurde zumindest bei Sky, glaube ich, mal durchgesagt. Aber das hat man irgendwie im Spiel, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber dann, als er nach dem Spiel auch noch gehört hat, ja, also ist alle Reanimationsversuche waren erfolglos, da ist dann schon irgendwie einmal so kurz 2-3 Minuten was stecken geblieben im Hals, ne?
Also bei mir war das so, ich habe das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Ich bin irgendwie beim Stream, habe ich das Spiel auch auf Sky geguckt, aber ich habe irgendwie diese Durchsage nicht mitbekommen. Und dann hat mich der Chat darauf hingewiesen. Und da war es ja noch nicht klar, ob der es schafft, ob der es nicht schafft und was da genau wirklich passiert ist. Und dann nach dem Spiel habe ich das dann auch erfahren, ist verstorben. Ja, sehr, sehr traurig. Wie gesagt, das wünscht man sich nicht. Und da ist auch sowas wichtiger als der Fußball, sage ich jetzt mal.
Ja, also da war auch die Nachricht, die Schalke dann da rübergebracht hat, dass der Fußball leider in den Hintergrund gerückt ist. Auch absolut richtig, also da ist es dann auch wirklich völlig egal, dass wir eben verloren haben in dem Moment. Da muss man einfach dann daran denken, dass eben ein Fan gerade gestorben ist. Und was ich auch finde, ist richtig krass, dass die Familie so schnell sogar die Kraft gefunden hat, an die Schalker Familie nochmal so einen Text zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, irgendwann schon,
nee, oder? Aber nicht? Nee, habe ich nicht. Kannst gerne mal.
Die hatten, also da hat Schalke auf Twitter gepostet, da haben die so ein, ich glaube, bestimmt waren das 20, 25 Sätze oder so, haben die nochmal geschrieben an die Schalke. Also das fand ich extrem krass, weil die das auch schon so 2 Tage danach gemacht haben und das so sachlich, ruhig rüberbringen konnten. Habe ich großen Respekt vor.
Ja, absolut. Sehr, sehr traurig das Ganze. Lass uns trotzdem nochmal ein bisschen über das Spiel sprechen, nur ganz kurz, weil wie gesagt, das liegt auch jetzt schon ein paar Tage zurück. Wir stehen jetzt kurz vorm Hoffenheim-Spiel. War am Ende eine 3-0-Niederlage, sehr, sehr deutlich. Zur Halbzeit stand es noch 0-0. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel gewesen?
Ja, also meine Einschätzung zum Spiel ist, dass ich auf jeden Fall nie wieder auf Sieg Schalke tippe. Das war gar nichts mit dem 2-1 Schalke-Siegtipp. Aber ich muss echt sagen, also ich hab damit gerechnet irgendwie, dass Leverkusen natürlich die bessere Offensive da wieder ausspielen wird. Vor allem, wenn dann eben Jens fehlt, war es auch klar, dass Leverkusen auf jeden Fall Tore machen wird. Ich hatte natürlich trotzdem vorm Spiel ein bisschen Hoffnung, aber dass die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch war, dass wir da was mitnehmen, war eigentlich vorher relativ klar. Was man wieder sagen muss, ich fand, Matriciani hat wieder ein super Spiel gemacht, für den hat es mir extrem leid getan, dass wir da nichts geholt haben. Dann auch diese Rettungsaktion auf der Linie. Ansonsten fand ich, waren da leider echt viele unterdurchschnittliche Leistungen dabei, wo ich echt enttäuscht war. Kral fand ich auch wieder überhaupt nicht gut in dem Spiel. Also es war allgemein von den meisten nicht sonderlich viel, aber Matriciani hätte ich es gegönnt, wenn er irgendwie da nochmal einen Punkt uns erarbeitet hätte.
Also was ich mir so vom Spiel mitgenommen habe, ist, dass wir so extrem standardschwach geworden sind, gerade offensiv. Ja. Weil hatten wir gefühlt wirklich 20, 30 Freistöße, Ecken, USW, Einwürfe und
Kaum schon wieder erste Liga, ne? In der zweiten Liga ging alles und jetzt in der ersten Liga geht wieder gar nichts.
ja, also entweder ist die Hereingabe irgendwie gar nicht präzise gekommen oder es steht halt keiner in der Mitte. Aber wie man es dreht und wendet, auch die Flanken waren sehr, sehr bescheiden. Da bin ich echt unzufrieden, weil das ist auch so ein Mittel, hat auch der Reis gesagt dann bei der Pressekonferenz. So, wenn du vielleicht qualitätsmäßig unterlegen bist, nur es über das Fußballspiel nicht lösen kannst, dann musst du über so einen Weg zum Erfolg kommen, gerade wenn du so viele Freistöße auch gehabt hast und Ecken, weil gegen so eine sehr, sehr gute Leverkusener Mannschaft wird es dann halt sehr, sehr schwierig, bis fast unmöglich für uns.
Ja, also bei dem, was wir da an dem Tag auf den Platz gebracht haben, hätten wir das Spiel auch 10-mal spielen können und hätten 10-mal verloren. Also ich weiß nicht, was mit Salazar an dem Tag schon wieder los war bei den Standards. Es war echt, also die kamen ja nicht am Ansatz irgendwie dahin. Die kamen dann immer irgendwie 3 Meter vorher irgendwo auf. Also das war wirklich absolut gar nichts.
Also ich fand uns in der ersten Halbzeit gar nicht mal so schlecht. In der zweiten
Defensiv ja,
Halbzeit.
aber also offensiv war das
Ja.
wirklich. Vor allem, was ich jetzt auch gerade bei Salazar vor allem meinte, die Standards, die du gerade schon angesprochen hast, also die kamen so dermaßen ungefährlich. Also ich frage mich wirklich, üben wir keine Standards im Training? Das sieht man doch auch jedes Spiel, dass die bei uns nicht sonderlich gut aktuell sind. Also die muss man doch irgendwie üben.
Ja, scheinbar haben wir die jetzt geübt in der Woche. Das hat der Reis jetzt auf der PK zu Hoffenheim gesagt. Ich weiß nicht, ob die da viel geübt worden sind, aber auf jeden Fall haben die nicht funktioniert. Um das jetzt vielleicht noch kurz zu beenden, aber kurz nochmal ein Gedanke von mir. Wir sind ja aus so einer Siegesserie rausgekommen, oder was heißt Siegesserie? Ungeschlagen Serie, mit einigen Siegen auch mit dabei. 8 Spiele waren das und quasi die komplette Rückrunde. Ist Leverkusen nicht vielleicht sogar extrem stark oder vielleicht sogar mit so die beste Mannschaft gerade in Form und diese 3-0-Niederlage, heißt das wirklich, dass wir so schlecht gewesen sind oder war Leverkusen vielleicht auch einfach so gut?
Nee, also am Anfang vom Spiel war Leverkusen nicht so gut, also die ersten 20 Minuten würde ich sagen. Aber danach hast du schon recht. Ich fand, Leverkusen hat ein super Spiel gemacht. Vor allem Wirtz hat halt wieder mal zeigen wollen, dass er eines der hoffnungsvollsten Talente Deutschlands ist. Der hat auch wieder ein super Spiel abgeliefert. Was ich dann wieder nicht so gut fand, vor allem von uns, war, dass wir am Ende dann so schnell abgeschaltet haben. Also ich habe auch bei dieser Ecke da gedacht am Ende, wo dann Asmund war es, glaube ich, noch das 3-0 gemacht hat. Die haben alle geschlafen schon
Okay,
wieder. Die
das
waren
war
schon,
ja,
ja gut, wir haben
das war
2-0
eine
verloren.
Frechheit, ja, das war eine
Das war
Frechheit.
wirklich, ich weiß nicht, was das sollte. Also wenn du das 2-0 verlierst, gut,
Ja.
meinetwegen passiert, es ist Leverkusen. Aber das 3-0 hat dann nochmal beim Ergebnis für so ein Klatschengefühl gesorgt, macht die Tordifferenz auch nochmal schlechter. Ich weiß nicht, was das war, dass sie da einfach abschalten.
Ja. Ja, okay, dann beenden wir das mal hier, das Thema Leverkusen. Wie gesagt, natürlich sehr, sehr unzufrieden, aber wir haben ja jetzt, hat auch der Reis gesagt, direkt die Chance in Hoffenheim, eine neue Serie zu starten und dann uns wieder zurückzumelden. Bevor wir zum Spiel gegen Hoffenheim kommen, gab es jetzt diese Woche auch eine Nachricht, die für Furore geschlagen hat. Und das ist der Simon Terodde, der bekannt gegeben hat, dass er auf Schalke nicht verlängern wird und dass er im Prinzip zum Ende der Saison einen neuen Verein sich suchen wird. Wie hast du das aufgefasst?
Ja, also hat mich erstmal sehr, sehr traurig gemacht. Torodde war in den letzten beiden Saisons definitiv einer meiner Lieblingsspieler. Jetzt nicht mal nur wegen den Toren, einfach was es für ein Typ ist. Kommt super sympathisch, bodenständig immer rüber. Ich finde das einfach ein geiler Typ. So einer, den du einfach in der Kabine richtig gut gebrauchen kannst, wie es auch Paulsson letztes Jahr zum Beispiel war. Wird auf jeden Fall fehlen, vor allem menschlich. Aber eben auch, wenn wir absteigen in der zweiten Liga, gehe ich davon aus, wenn wir den verlängert bekommen hätten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich an ihm in der zweiten Liga lag oder an uns, weil man da ja auch wieder schon Nachrichten gehört hat, dass wir so oder so nicht mit ihm verlängert hätten, auch wenn er gewollt hätte. Ich gehe davon aus, dass wenn er in der zweiten Liga noch bei uns gewesen wäre, hätte er wieder seine mindestens 20 Tore gemacht. Und da lasse ich mir auch nicht erzählen, der ist jetzt in 2 Jahren wieder schlechter geworden. Also beim HSV hat er auch diese Rückserie gespielt damals, wo es hieß, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Torodde so ein super Transfer für Schalke ist. Der hat jetzt in der Rückrunde nur ein Tor für die gemacht, aber ich weiß nicht, lass es 2, 3 gewesen sein. Mehr auf jeden Fall nicht. Und alle wollten unbedingt Serdar Dursun. Und dann kam Terodde und hat seinen Rekord aufgestellt und auch den allgemeinen Zweitliga-Torjäger-Rekord
Ja.
in einer Saison und All-Time. Also der Mann ist einfach Wahnsinn. Und ich würde ihm auch mit 38 noch zutrauen, da 20 Tore hinzuknallen.
Ja, das ist nämlich die Sache, ne? Also, der wird ja jetzt 35. Das ist schon ein krasses Alter. Also.
Ist ein krasses Alter, aber ich traue dem wirklich alles zu. Also du denkst immer, Torwart ist tot und dann kommt er wieder.
Okay. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das ja auch, ich weiß nicht, ob die letzte Folge oder vorletzte Folge haben wir auch ein bisschen so über die Stürmersituation bei uns gesprochen. Und da war ich ja auch sehr, sehr unzufrieden mit der Stürmersituation per se. Egal ob erste oder zweite Liga, aber gerade jetzt auch für die erste Liga. Wir haben keinen Stürmer, der uns mindestens vor der Saison mindestens 10 Tore sichert. Da zähle ich auch einen Terodde nicht zu für die erste
Hülter
Liga.
sichert uns die doch.
Ja, Bülter ist jetzt super in Form, aber er hat halt auch so Phasen drin, wo es halt bei ihm auch nicht so läuft. Und bei wie vielen Toren steht er jetzt? Weißt du das?
Sieben müssen es sein.
7, ja, vielleicht macht er die 10 voll, aber da kannst du jetzt in einer neuen Saison nicht nochmal oder
Mitrechnen, dass er nochmal 10
ja,
macht, ja klar.
klar, das kann passieren, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt Buchmacher wäre, wäre das bestimmt eine ziemlich hohe Quote, darauf zu wetten. Und ja, wenn man sich ansonsten die Stürmer anguckt, dann haben wir Terodde, haben wir Polter, haben wir einen Piringer, der aus der zweiten Liga jetzt kommt, der ein paar Tore gemacht hat, aber ist halt nur die zweite Liga und der ist jetzt auch verletzt. Ein Keke Top wird vielleicht hochgezogen, Talent aus der Jugend, den hat man diese Saison noch nicht zugetraut, es hier im Profibereich ihn da ranzuführen. Obwohl die A-Jugendsaison jetzt auch zu Ende ist. Und wen haben wir noch vergessen? Karaman.
Ja.
Ja, das ist. Und sie haben auch alle langfristige Verträge. Terodde ist der Einzige, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Terodde bei uns noch einer der Topverdiener. Und neben ihm
Das
auch.
kann gut sein, weil
Ja.
er war es ja auf jeden Fall in der zweiten Liga und die Gehälter wurden ja nach oben geschraubt beim Aufstieg. Aber ich
Ja.
denke mal, da werden trotzdem ein paar sein, die ein bisschen mehr verdienen. Also wir haben auch ein paar Transfers getätigt.
Also
Aber ja, also ich würde auch.
soweit ich das mitbekommen habe, soll Terodde und Polter beide ein sehr, sehr hohes Gehalt haben und
Bei
wahrscheinlich auch.
Polter noch weniger nachzuvollziehen.
Ja, und das ist halt die Sache, weil wir hätten dann zwei Stürmer, die wahrscheinlich vom Gehaltsbudget unter den Top 5, Top 6 Spieler sind, die mit am meisten Gehalt dann schlucken werden. Aber beide treffen das Tor selten oder treffen das nicht so, dass du sagst, das ist ein guter Stürmer für uns, der dir 10 Tore mindestens garantiert. Und dann kann
Ja,
ich
also in
das.
der Bundesliga stimme ich dir da auf jeden Fall zu, also
Ja.
komplett. Aber was ich halt bei Torode meinte, ist, in der zweiten Liga traue ich ihm jede Saison zu 20 Tore zu machen, weil Torode einfach der Zweitligastürmer ist. Das ist keine Ahnung, das ist einfach in seinem Blut drin. Er kann in der zweiten Liga einfach treffen, wie er will. Und das würdest du, also wenn er jetzt nochmal in die zweite Liga wechselt, garantiere ich dir, der macht wieder mindestens 15 Tore, ganz sicher.
Ja, also die Sache ist ja auch, dass der Terodde von sich aus Klarheit haben wollte.
Ja,
Und
klar. Also
genau.
ich meine ja jetzt auch nicht, dass man ihn da jetzt irgendwie hätte zu zwingen sollen oder so. Zu verlängern geht ja auch gar nicht. Aber ich meine einfach, dass wenn er geblieben wäre, noch ein Jahr in der zweiten Liga, dann bin ich mir relativ sicher, dass er vor allem bei uns, weil wir ja hoffentlich mit oben mitspielen, wenn wir in der zweiten Liga eben sind, dann bin ich mir da relativ sicher, dass es wieder mindestens 20 Tore sind.
Ja, ich
Das
denke mir
meinte ich einfach.
nur,
Nur in der ersten
ja.
Liga gebe ich dir recht, würde ich auch nicht mit ihm verlängern. Hätte ich auch nicht gemacht.
Ja.
Aber da es eben noch nicht sicher ist. Wenn es jetzt an uns gelegen hätte, die Entscheidung zu treffen, hätte ich eben gesagt, lass noch abwarten, bis wir wissen, ob wir absteigen. Und dann hätte ich dann eben geschaut, ob ich mit der Rolle verlängere.
Ich denke mir so aus Vereinssicht, und der Terodde ist ja auch aktiv auf die zugekommen, denke Schalke wollte auch abwarten, aber Terodde wollte auch für sich jetzt
Ja.
langsam wissen, wo es hingeht. Kann man ja auch nachvollziehen. Ne?
Logisch,
Der ist
ja.
nicht mehr der Jüngste, der wird vielleicht seinen letzten oder vorletzten Vertrag jetzt unterschreiben. Und ja, und als Schalke-Sicht musst du halt abwarten. Ne? Wenn es in die zweite Liga geht, kannst du den nochmal verlängern, probieren, vielleicht einen Polter zu verkaufen, Karaman zu verkaufen. Vielleicht verlängerst du nochmal mit Piringer und verleihst den dann nochmal. Hast dann Terodde als ersten Stürmer mit und vielleicht ein, zwei Alternativen. Eine könnte Keke Top sein und dann einer aus Karaman oder Polter. Aber so, finde ich, hat Schalke 04 schon ja, gut gehandelt. Also ich finde, das ist vernünftig, klar. Super Identifikationsfigur. Ich werde dem auch immer dankbar und auch immer mit dem Aufstieg werde ich Terodde mit verbinden. Aber, also der hatte es ja auch, der hatte auch jetzt in der Saison Chancen genug gehabt, um auf sich aufmerksam zu machen, dass er auch starten soll und und er hätte auch genug Tore machen können, dass man auch so einen Vertrag vielleicht für die erste Liga gerechtfertigt. Das hat er leider nicht geschafft. Von daher finde ich das leistungsbedingt schon gerechtfertigt, dass man jetzt sagt, okay, Frei ist jetzt auch nicht der torgefährlichste Stürmer, der Rodde nicht, dass man die zwei vielleicht im Sommer abgibt, um dann nochmal da nachzulegen und dann wirklich mal so einen Stürmer zu holen, der dir sehr, sehr viele Tore garantiert. Zumal Reis auch mit dem Polter sehr, sehr gut ist, soweit ich weiß. Der hat ja auch unter ihm in Bochum zweistellig getroffen.
Genau, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass der Reis auch intern gesagt hat, okay, Polter ist schon jemand, auf den ich auch bauen möchte. Und da macht es dann auch nicht so viel Sinn, noch einen Terodde mit dabei zu haben und einen Karaman und vielleicht noch Talente da hinten dran, sondern dass man dann einfach sagt, okay, wir sind, oder wir, das war eine gute Geschichte, wenn am Ende, Terodde will ja mit uns noch den Klassenerhalt feiern, wenn das am Ende dabei rauskommt, dann war das wirklich eine gute Erfolgsgeschichte. Vielleicht macht er ja noch ein oder zwei Tore und dann kann er sich da auch abfeiern lassen und dann vielleicht Nürnberg, unsere Freunde da verhelfen, aufzusteigen oder irgendeinen anderen Zweitligisten. Und dann ja, ist es für ihn halt sehr, sehr cool, weil er da in der zweiten Liga wieder sehr, sehr wichtig ist, wieder, wie du gesagt hast, seine Tore machen kann. Und für uns ist das halt gut, dass wir uns dann da auf der Stürmerposition noch mal ein bisschen verbessern, ein bisschen besser aufstellen können.
Ja, also gehe ich grundlegend auch mit. Also ich finde jetzt auch nicht, dass wir irgendwie die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber ja, also ich meinte ja allgemein nur, dass wenn er eben offen dafür gewesen wäre, noch abzuwarten, dann hätte ich ihn gerne auf jeden Fall in der zweiten Liga noch mit dabei gehabt. Da es jetzt aber nicht so ist, finde ich das auch nicht irgendwie sonderlich schlimm. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jetzt uns zum Beispiel ein Polter in der zweiten Liga eben diese Tore garantieren würde und würde auch, wenn wir absteigen, im Sturm definitiv noch was tun, weil Polter reicht, finde ich, nicht als guter Stürmer für die zweite Liga. Ich weiß nicht,
Für
was
die
du dazu
zweite
sagst.
Liga?
Ja.
Doch, locker. Also für die zweite Liga safe, weil er hat letztes Jahr in der ersten Liga zweistellig getroffen. Der kann auch zweite Liga. Der hat ja auch Union, glaube ich, in der zweiten Liga Tore gemacht. Doch,
Aber
ich
meinst du,
glaube.
dass der bei uns in der zweiten Liga 20 plus Tore machen würde?
Ob 20 weiß ich nicht, aber er würde auf jeden Fall zweistellig treffen. Und er
Aber
hat.
zweistellig unbedingt als Stürmer, weiß ich nicht, ob das reicht, um aufzusteigen. Bin ich mir nicht so sicher. Du brauchst ja dann im ganzen Team noch ganz viele andere Tore, die dir dann gemacht werden müssen. Ich meine, Torodde hat bei uns letztes Jahr 30 Tore reingeknallt und
Ja.
alle anderen haben dann halt nicht so viele Tore gemacht. Wenn wir jetzt kein Torodde vorne gehabt hätten, sondern was weiß ich, mit Piringer die ganze Zeit gespielt hätten und der hätte uns da 8 Tore gemacht, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie Tabellenelfter gewesen.
Ja, man muss aber auch sagen, dass Terodde auch sehr, sehr gute Bälle bekommen hat. Der hat sehr, sehr gut mit Bülter harmoniert, der einige Bälle aufgelegt hat. Und
Mit Aurelian,
Obiang war
ja.
zu dem Zeitpunkt wirklich in absoluter Prime-Form. Er hat da die Bälle reingeflankt und da war wirklich. Das war für einen Stürmer, war das ja, der Himmel, da so solche Bälle immer aufgelegt zu bekommen vom Ovejan. Und bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Polter in der Saison, Aufstiegssaison, seine mindestens ja, 18, 19, 20 Tore gemacht hätte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ungefähr so viele Tore, wenn wir wirklich dann auch spielerisch ja, eine gute Mannschaft auch. Ja, da liefern können für die zwei Liga, dass auch der Polter da treffen wird, weil das ist ein Wunschspieler auch von Reis, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein Reis einen Terodde und einen Polter zur Verfügung hat, und das hat er häufig auch bewiesen, würde er eher mit dem Polter starten.
Ja, gehe ich auch von aus, aber ich bin trotzdem noch kein großer Fan von Polter. Es kann natürlich sein, dass wenn er jetzt von der Verletzung zurückkommt, mir irgendwie das Gegenteil beweist, aber aktuell halte ich einfach grundlegend sehr, sehr wenig von ihm und glaube auch trotzdem immer noch nicht daran, dass er in der zweiten Liga sondern nicht gut wäre. Kann natürlich jetzt aber sein, dass durch die Connection mit Reis da vielleicht wieder mehr geht. Hoffe ich natürlich auch drauf.
Ich mag Polter auch nicht, also als Spielertyp, der ist mir zu wenig Fußballer. Der ist echt Brechstange vorne drinne.
Ja.
Der ist halt im Strafraum sehr, sehr stark. Nicht so stark wie Terodde. Ich finde, der ist im Kopfballspiel stärker als Terodde. Aber im Abschluss ist der schwächer als Terodde. Ich finde auch,
Ja.
der ist auch im Stellungsspiel als Stürmer, also ich sag mal so der Torriecher, wo er zu stehen hat, ist er nicht so stark wie in Terodde. Aber was er halt mehr macht als Terodde, ist sich aufzureiben, mit seinem Körper gegenzuhalten, sich da auch durchzutanken durch zwei Innenverteidiger. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in der Bundesliga dass der da teilweise an seine Grenzen stößt. Aber wenn du nochmal dir zurück überlegst, wie häufig das war in der zweiten Liga, was da für schlechte Innenverteidiger rumgelaufen sind.
Ja.
Und wie die auch vom Körperbau und von der Dynamik, wie schwach die da teilweise gewesen sind. Das kannst du halt nicht vergleichen. In der Bundesliga sind da durch die Bank weg wirklich Athleten, auch in der Innenverteidigung. Wenn du bei Bayern guckst, so ein Upamecano, bei Dortmund so ein Süle, bei Leipzig so ein Guardiol und da kannst du komplett durchgehen, auch die Mannschaften von unten. Sind halt schon richtig gute Leute mit bei. Und in der
Ja,
zweiten
selbst bei uns
Liga,
ja auch Jens und so weiter,
ja,
also hat
Jens,
eigentlich
genau.
jeder.
Und in der zweiten Liga hast du halt Leute, die sind so teilweise so schnell wie ein Yoshida, aber niemals so abgebrüht wie ein Yoshida. Und das ist so das grundlegende Niveau in der zweiten Liga, ne? Und da war ja auch ein Kaminski, der mit der beste Innenverteidiger der zweiten Liga. Und Malik Tchao und Itakura, die waren ja da
Die waren überqualifiziert
ja
dafür, ja.
total und wenn das so in der zweiten Liga, wenn du da gegen solche Gegenspieler spielst, da wird auch ein Polter viel, viel besser aussehen wie in der Bundesliga. Aber ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, weil dein Spiel wird halt sehr, sehr limitiert. Du hast dann halt keinen mitspielenden Stürmer und du spielst dann halt in der Offensive, so im Fußballspiel mit einem Mann weniger, weil er kann halt maximal noch Bälle festmachen, wobei ich finde, auch da ist das nicht seine größte Stärke, dem verspringen die Bälle, er kriegt die nicht so gut zum Mitspieler hin und der ist ja wirklich diese Brechstange vorne drin, der kämpft viel, der ist auch vom Typ her, finde ich, ein sehr, sehr guter Typ, der da auch immer Vollgas gibt, der auch mal dem Gegner so, sag mal, eine reindrückt, ein bisschen provoziert, solche Spieler brauchst du auch. Aber ja, das sieht nicht gut aus und fußballerisch, ja, wenn du ein Fan bist von schönem Fußballspiel, dann ist das, finde ich, nix. Aber klar, der hat unglücklich ausgesehen, auch weil der Kramer Fußball dem nicht passt. Aber ich glaube, unter Reis würde das ganz anders aussehen. Der hat sich dann leider halt verletzt.
Ja, also ich kann es mir auch gut vorstellen, dass Polter wieder zu besserer Form findet unter Reis. Aber wenn wir jetzt in der zweiten Liga, also wenn wir jetzt absteigen sollten, wen hättest du denn da jetzt lieber gehabt, wenn du jetzt einen zum Beispiel abgeben kannst und einen nicht? Hättest du da
Ja,
lieber
klar.
Polter oder Terodde?
Ja, da muss ich auch sagen, hätte ich lieber Terodde gehabt,
Ja,
ne?
siehst
Für
du.
die eine Saison so. Man muss aber auch sagen, find mal einen Abnehmer für einen Polter, der bei uns mit der Spitzenverdiener ist oder auch unter den Top 5 sein wird, der eine große Ablösesumme gekostet hat und jetzt aus einer Verletzung zurückkommt. Das ist nicht so wahrscheinlich, dass du da einen Verein findest, der vielleicht eine Ablösesumme bezahlt und dann halt das komplette Gehalt übernimmt.
Ja,
Deswegen.
hast du schon recht, aber so rein von der Qualität für die zweite Liga sehe ich halt Terodde nochmal drüber und deswegen, wenn es dann eben gegangen wäre, dass er noch hätte warten können, hätte ich es schon irgendwie versucht hinzubekommen,
Ja.
wenn man dann eben auch einen Abnehmer für Polter gefunden hätte. Aber so wie es ist, ist es auch in Ordnung. Also es ist jetzt kein, keine Ahnung, keine
Ja.
Hiobsbotschaft für uns, aber es tut ja trotzdem weh, Terodde vor allem als Typen zu verlieren. Aber es ist halt leider so.
Ja, das ist halt für den Verein keine Planungssicherheit. Da sind halt viele What-Ifs so. Was ist, wenn wir absteigen? Was ist, wenn wir drinnen bleiben? Was ist, wenn wir Polter verkauft kriegen? Was ist, wenn wir ihn behalten müssen? So. Und da kann ich nachvollziehen, so aus Vereinssicht einfach so aufgrund der Vernunft, dass man dann sagt, okay, Dann machen wir jetzt hier den Cut und auch What if Terodde mit 35, ob er da wirklich dann so einschlägt oder nicht, das werden wir dann nächste Saison sehen, weil ich denke, sein Weg wird auf jeden Fall in die zweite Liga zurückführen.
Hast du schon eine
Und
Idee, wo er hingehen könnte?
Nürnberg habe ich jetzt einfach mal vorgeschlagen. Er mag
Nürnberg,
ja
ja.
Traditionsvereine und ich finde, Nürnberg braucht so einen richtig guten Torjäger. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ich habe die jetzt im Pokal gegen Stuttgart gesehen. Die sind okay, die sind gar nicht mal so schlecht. Die brauchen vorne, finde ich, auch einen guten Torjäger, den die nicht haben.
Also ich hatte daran gedacht, dass er vielleicht zu Pauli oder Düsseldorf oder so gehen könnte. Klar, Düsseldorf hat, glaube ich, noch Rufen Hennings. Aber vor allem so bei Pauli hätte ich es mir eigentlich ganz gut vorstellen können, so jetzt nachdem die da in der Saison, wo wir ja aufgestiegen sind, auch ganz gut gespielt haben mit Burgstaller vorne, und kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass die Torodde ganz gut ins System integriert bekommen.
Ja.
Klar weiß man jetzt nicht, ob ihnen das jetzt wichtig ist, dass er beim HSV vorher war. Ich glaube, das interessiert ihn eigentlich nicht. Hauptsache Traditionsverein.
Ja.
Ja, also ich kann mir eigentlich Pauli ganz gut vorstellen, aber muss man sehen, wo er jetzt letztendlich hingeht.
Pauli ist auch für mich gerade noch so ein Kandidat, die wirklich noch aufsteigen können. Weil die haben jetzt auch eine riesen Siegesserie gerade gestartet. Und
Wenn die so weitermachen, auf jeden Fall,
ja, deswegen, also finde ich gar nicht mal so sicher, ob die nächstes Jahr in der zweiten Liga dabei sind.
ja. Aber wenn, dann könnte ich es auf jeden Fall gut vorstellen, dass Torodde vielleicht zu
Gut.
Pauli geht.
Ja, schon Pauli ist ein guter Verein, Düsseldorf auch, Traditionsverein würde passen, Nürnberg auch. Ich würde mir halt nicht vorstellen, dass er zum Beispiel zu so Vereinen wie Heidenheim, Darmstadt, die halt auch oben mitspielen, glaube ich eher nicht.
Glaube ich auch nicht so dran, nee. Dann vielleicht sogar eher sowas wie Hannover oder so.
Ja. Okay, dann vielleicht noch, um hier ein bisschen noch über die Stürmer zu sprechen. Frei, der jetzt noch bei 0 Toren steht, stand jetzt nicht Kaufoption ziehen, oder?
Stand jetzt gehe ich da mit, ja, also in der zweiten Liga wäre ja zu teuer. Dann in der ersten Bundesliga brauchst du einfach einen Stürmer, der dir über längere Distanz auch mal Tore schießt. Er ist jetzt in der aktuellen Situation trotzdem ein wichtiger Teil für unser Team, aber trotzdem merkst du einfach immer wieder, wenn er vorm Tor steht, er braucht viel zu lange, um irgendwie mal den Abschluss zu finden, macht dann da ab und zu noch so einen Haken, der bei ihm einfach mal 3 Sekunden einnimmt, gefühlt. Das geht einfach nicht auf so lange Distanz, das kannst du nicht bringen. Er hilft zwar oft dem Team, dadurch, dass er eben sich vorne aufopfert und auch ganz viele gute Pässe für die anderen spielt, aber prinzipiell brauchst du dann nächste Saison auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer, wenn jetzt Frei nicht auf einmal seinen Torriecher entdeckt.
Ich hätte gern mal wieder so einen Stürmer. Also zwei Stürmertypen hätte ich gerne. Ich hätte gerne.
Würde der gierig direkt zwei.
Ja, ich hätte gerne einfach mal wieder so einen Raoul vorne drinne, der wirklich so.
Gar keine hohen Ansprüche. Ja, okay,
Ja,
erzähl
aber
weiter.
der halt so Spielertyp, der so mal auch mal so echt so die Bälle annehmen kann, so mal was Besonderes macht, so der, weiß ich nicht, Technik hat und auch weiß, wo das Tor steht. Oder ich hätte mal echt gern so einen richtig schnellen, körperlich
Emir
starke
Penza.
Spieler wie Embolo, ja, oder wie Mpenza. Aber jetzt zuletzt wie Embolo, der da einfach mal so richtig schnell ist, allen davonläuft, der mit seinem Körper da mal einen Spieler wegdrücken kann. Das haben wir halt. Wir haben halt Kanten vorne drin, aber die sind halt nicht schnell. Und trotzdem, weil die halt nicht so schnell sind, können ja auch selten so Spieler wegdrücken. Die können dann halt maximal noch einen Ball abschirmen irgendwie. Und ja, keine Ahnung, sowas hätte ich voll gerne noch mal so irgendwie
Ja,
so.
fände ich auch cool, ist aber natürlich auch mal relativ kostspielig, wenn du sowas haben willst.
Ja.
Oder vor allem dann halt musst du sonst auf Talente gehen, die halt noch keiner kennt, wenn du so jemanden haben willst.
Ja, irgendwie einfach mal kreativ werden. Der muss ja, weiß ich nicht, muss ja nicht aus den Top 10 Ligen kommen, irgendwie aus Kroatien oder, weiß ich
Oh
nicht,
ja, da sehe ich uns.
aus Polen oder so. Irgendwo so aus dem Ostblock. So aus diesen Ligen, wo du noch günstig Spieler bekommen kannst. Oder halt komplett mal irgendwas probieren in Afrika oder so. Ist ja auch in Ghana beispielsweise so Talentschulen, wo schon einige Spieler rausgekommen sind. Vielleicht hat der Asamoah da Kontakte. Das wäre halt richtig, richtig cool. Ja, aber ist auch viel Fantasie-Wunschdenken mit dabei.
Ja.
Ja, Stichwort Asamoah. Jetzt gab es eine Meldung. Wir hatten ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gesprochen über Sportdirektor. Dass auch ein Asamoah dann Kandidat für uns ist. Jetzt hat der Knebel gesagt, dass der erstmal nicht in Frage kommt und dass das Auswahlverfahren läuft. Man ist da schon in Gesprächen und man ja, scheint, dass die Entscheidung bald kommen wird. Ja, wie findest du das? Und genau, was ist da so deine Erwartungshaltung
Ja, also
an den
erstmal
neuen
natürlich
Mann?
schade, dass dein Wunsch des Asamoahs, König Asamoah, nicht aufgegangen ist. Hätte ich auch cool gefunden, prinzipiell, wenn es funktioniert hätte. Ist aber vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn der erstmal noch weiterhin sich auf sein Studium da konzentriert. Ist er ja natürlich auch, glaube ich, noch nicht fertig, also das dauert sowieso noch. Kann ja auch sein, dass der Sportdirektor, den wir jetzt holen, bis dahin wieder rausfliegt. Das kennt man ja ganz gut auf Schalke. Ja, also ich finde es aber trotzdem ganz gut, dass da jetzt bald auf der Position vielleicht mal Ruhe einkehrt, dass wir da dann wieder einen neuen Mann haben, der dann hoffentlich auch die Medienarbeit für Peter Knebel ein bisschen übernimmt. Ja, muss man abwarten. Ich bin gespannt, wer da kommen soll, mit wem da aktuell Gespräche geführt werden. Ja, was sagst du?
Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, dass der Asamoah vielleicht noch dieses Studium erstmal beenden sollte. Und es gibt ja auch so, ich sag mal, so Möglichkeiten, dass ein Asamoah vielleicht ein Sportdirektor ist, der andere ist irgendwie ein Manager. Wenn man jetzt mal bei Bayern guckt, ist ja Kahn und Salihamidžić kümmern sich ja um, sag ich mal, um das Sportliche zusammen. Da hast du auch halt so Doppelfunktionen, wo der eine vielleicht und nochmal da drüber ist, klar könnte das bei uns vielleicht der Knebel sein, aber du könntest ja da drunter auch zwei Leute irgendwo installieren. Und
Ja.
dann wird das halt auch passen. Ja, und bei mir wäre halt nur wichtig, dass der neue Mann nicht wirklich auch Qualität mitbringt, ne? Also, wenn ich so einen Rufen Schröder nochmal zurückdenke, der hat halt im ersten Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht. Wobei man da auch sagen muss, dass wir fast den Aufstieg verpasst hätten und dass da auch viel Glück mit dabei gewesen ist. Und danach hat er halt nicht den besten Kader für die Bundesliga zusammengestellt. Ich hätte halt gerne so jemanden, der jetzt in der Situation, wenn wir drinnen bleiben, auch auf jeden Fall Kaderwerte auch gewinnt für uns. Dass wir Spieler finden, die vielleicht talentiert sind, aber die man weiterentwickeln kann, um dann auch den Kader stetig zu verbessern, aber auch, dass man da vielleicht Erlöse mit Transfers dann auch irgendwann erzielen kann, sodass wir uns auch in der finanziellen Situation peu à peu verbessern können und dass wir da auch eine gewisse Handlungsfähigkeit uns auch aufbauen über die Jahre, um dann irgendwann auch wieder nach oben aufzuschließen. Und da wäre mir so ein Mann wie Mintsli sehr, 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 sehr lieb, der jetzt, glaube ich, nach Ajax geht. Der ist da, glaube ich, kurz vor der Unterschrift. Aber so in die Richtung, der ein gutes Netzwerk hat, der weiß, wo man Talente finden kann zu günstigen Preisen, der die dann zu uns lotsen kann, wäre, glaube ich, so mein Wunschkandidat. Wie siehst du das?
Ja, hast du recht. Also, um Kaderwerte zu generieren, ist eigentlich immer so ein relativ wichtiges Thema, das man beim Sportdirektor halt beachten sollte. Also, vor allem wir brauchen eigentlich Kaderwerte, die wir uns schaffen, weil wir eben noch so eine hohe Verschuldung haben. Haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Ansonsten war es ja durchgehend Minus. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall einen guten Sportdirektor. Das ist eigentlich die wichtigste Position für uns. Deswegen finde ich es auch gut, dass Peter Knebel sich da bisher so viel Zeit gelassen hat und da jetzt keine hektische Entscheidung treffen wollte, weil die es ja auch im Winter ganz gut gemacht haben, das Team um Peter Knebel.
Finde ich
Ja,
auch
also
sehr gut.
Mislintat ist natürlich ein super Mann, hätte ich auch gerne genommen, hat aber ja auch diese kleine Dortmund-Vergangenheit noch und ist, glaube ich, auch dort noch sehr willkommen. Aber ich glaube auch nicht, dass er eben noch so einen Verein wie uns jetzt übernommen hätte. Das war beim VfB, dass er überhaupt noch da war, glaube ich, auch mehr Vereinsliebe, als dass er da noch wirklich sein Niveau sieht. Also Mislintat ist einfach ein super Sportdirektor. Der ist halt wirklich einer, der auf dem Niveau von Ajax auch super Spieler, denke ich mal, verpflichten wird. Und deswegen ist er für uns wahrscheinlich schon eine Nummer zu groß gewesen. Ja, ich hoffe, dass da jetzt trotzdem ein guter Mann kommt, der auch gute Talente entdeckt.
Hättest du da irgendwelche Namen? Bei mir wird jetzt absolut gar keiner einfallen.
Mir fallen da auch sehr, sehr wenige ein. Also der Einzige, der schon so leicht mal angeklungen war, war, glaube ich, Horst Held zwischenzeitlich, dass er wieder zurückkommen soll.
Stimmt.
Ansonsten habe ich eigentlich nichts gehört. Ja, ich bin auch generell nicht so drin in diesem Sportdirektoren-Thema. Ich kann jetzt auch in der Bundesliga nicht so viele nennen, welche da überall irgendwo angestellt sind. Du kennst den Namen natürlich von den Oberen, kennst du natürlich so Hassan und dann von Frankfurt und so weiter, kennt man die alle klar. Aber so jetzt von der Unteren kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, wer der Sportdirektor von Bochum ist, habe ich keine Ahnung.
Ja, also jetzt, wo du sagst, so Sales, würde ich feiern, menschlich, aber ich glaube, in der jetzigen Situation nicht der Mann, der so die Talente zu uns holen kann. Also das wäre halt so ein Runert wie bei Union, der wäre halt perfekt für uns.
Ja, das stimmt.
Der ja auch lange bei uns gearbeitet hat. Aber ich glaube, den kriegst du auch nicht von Union
Nee,
jetzt
der ist
befreit.
mittlerweile auch zu groß, ähnlich wie Mislintat, sogar vielleicht noch ein
Ja,
bisschen größer.
aber ja, irgendwie sowas in der Art kann man sich ja, gibt es ja bestimmt irgendwo. Wir sind ja, da muss sich der Verein einfach mal schlau machen und dann. Aber der Knebel ist ja scheinbar da auch gerade gut unterwegs, sondiert den Markt und da hoffen wir einfach mal, dass er da ein gutes Händchen hat. Ja, lasst uns jetzt mal zum nächsten Spieltag kommen. Und auch, ich würde sagen, auch generell so ein bisschen über den Abstiegskampf wieder ein bisschen sprechen, weil hat sich ja auch einiges getan im Vergleich zum letzten Mal. Wir hatten ja im letzten Mal diese Riesen-Analyse gemacht zur zweiten Liga.
Ja.
Genau, Hoffenheim hat nämlich jetzt zweimal in Folge gewonnen. Wir haben gegen Hertha gewonnen und gegen Bremen. Gegen Bremen waren die eigentlich gar nicht mal so gut. Und da ist dann auch viel noch in der Schlussphase passiert. Und am Ende haben die 2-1 gewonnen. So, da ja, Bremen hat uns da gar keinen Gefallen getan. Glaubst du,
Wenn man die Bremer
Hoffenheim?
einmal braucht, ne? Wenn man die einmal
Ja,
braucht, sind sie
genau.
nicht da.
Genau. Also auch so, wenn ich so überlege, so also alle letzten Spiele so mit Bremen oder alles, was mit Bremen zu tun hat, weiß ich nicht, sehr, sehr blöd immer für Schalke. Sei es jetzt letztes
Ja.
Jahr dieses eine Spiel da mit dem Schiedsrichter, jetzt so, solche Dinge. Also
Gegen
bin.
Köln haben die auch, was war das, 6-1, 7-1 verloren. Jetzt im Nachhinein hätten
Genau.
die 3 Punkte weniger da auch ganz
Ja,
gut getan, ja.
richtig so. Also Bremen aktuell tut echt uns nicht so gut. Ja, Hoffenheim. Meinst du, Hoffenheim ist jetzt wirklich zurück? Weil ich kann mir auch vorstellen, guck mal, Hertha, Schrottmannschaft so. Die
Ja.
gewinnt zwar auch ab und zu mal ein paar Spiele.
Guck mal, Hertha Schrottmannschaft.
Ja, aber die ist ja aber
Ja.
so, guck dir mal die Hertha-Spiele an, so die, das ist grausam, die
Das
zu
gar nichts,
gucken.
ja.
Ja, die gewinnt zwar auch hier und da mal oder holen mal
Mit
einen
Glück
Punkt
meistens.
irgendwo, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann haben die halt jetzt noch gegen Bremen gewonnen, aber die wussten halt auch nicht, wie die gewonnen haben. So, ist das jetzt wirklich dieser Befreiungsschlag? Und wir haben halt 8 Spiele in Folge nicht verloren und haben dann gegen Leverkusen, die jetzt mittlerweile auch auf Platz 7 sind. Ey, wenn es so weitergeht, kommen die noch in die Champions League. Wirklich, die sind echt super in Form.
Die sind richtig gut in
Die
Form,
haben ja
ja.
auch Bayern geschlagen und verdient Bayern geschlagen. So, die haben, wie viele Spiele haben die jetzt in Folge? 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge gewonnen. Wenn man hier die Europa League mitzählt, haben auch eine Menge Tore gemacht. 4 gegen Hertha, jeweils 2-0 gewonnen in der Europa League. 3 gegen Bremen, 2 gegen Bayern und dann nochmal 3 gegen uns. Also super Form. Ne,
Ja, also wenn ich
letzte.
mir die Tabelle auch so angucke, vor allem jetzt in Bezug auf Leverkusen, ich glaube, das wird jetzt für Frankfurt mal wieder eine Saison, wo am Anfang es hieß Champions League, Champions League und jetzt am Ende wird es
Ja.
wahrscheinlich nicht mal international.
Aber vielleicht holen die noch den Pokal. Da ist ja jetzt mit Bayern, Dortmund zwei große Mannschaften
Das kann
draußen.
natürlich sein, ja, aber in der Liga einen Punkt hat Leverkusen noch auf Frankfurt und ist Frankfurt raus aus Europa. Also es ist schon krass.
Ja, ich mache mir auch nicht mehr so die größten Sorgen. Man hat ja gesagt, Ende die letzten drei Mannschaften, Frankfurt, Leipzig, Bayern, da werden wir 0 Punkte holen. Also ich glaube schon gegen Frankfurt und auch gegen Leipzig, die spielen auch nicht mehr den besten Fußball, sind durchaus auch mal Überraschungen möglich. Klar,
Bei
Bayern, wenn
Leipzig
die.
kann es natürlich sein, dass am Ende dann ein Entscheidungsspiel um die Champions League oder so ansteht. Dann wird es halt natürlich ganz schwierig, da zu bestehen. Aber wenn die so einen Tag vorher die Champions League fix gemacht haben oder eben dann schon durch sind und es klar ist, dass sie nicht Champions League spielen,
Ja.
dann kann man da auf jeden Fall was holen gegen Leipzig, ja.
Ja, und ich finde, Leipzig ist auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Also klar, gegen Dortmund war das gut im
Gegen Dortmund waren
Pokal.
die richtig krass, ja.
Ja, fand ich auch, aber hatten die halt auch ein paar Partien in der Liga, wo es nicht so gut aussah. Aber das sind schon die Mannschaften von oben. Unten ist nämlich auch eine Menge passiert, so in den letzten Spielen. Und zwar, wir standen ja mal, oder es standen ja mal alle Mannschaften so relativ eng beieinander. Das hat sich jetzt schon ein bisschen so verändert, ne? Also Bochum kann sich immer weiter befreien. Die haben ja auch unentschieden gespielt gegen Frankfurt. Köln rutscht mit rein. Die haben jetzt 28 Punkte. Sind immerhin noch 7 Punkte mehr als wir. Also als der direkte Abstiegsplatz. Und Hoffenheim konnte sich so ein bisschen befreien. Und Hertha ist jetzt auf dem Relegationsplatz. Stuttgart abgeschlagen, letzter mit 20 Punkten. Ja, was heißt abgeschlagen? Die sind noch in Schlagdistanz, aber die sind jetzt halt letzter. Ja, erstmal, wie bewerten wir das? Wie ist unsere Ausgangslage? Dann die Frage, ist Hoffenheim wirklich, haben sie sich jetzt befreit? Können die jetzt frei aufspielen und werden sich so langsam aus dem Abstiegskampf befreien? Oder waren das jetzt wirklich, wie man auch vielleicht denken kann, zwei dankbare Gegner mit zwei glücklichen Spielen? Wie siehst du das Ganze?
Ja, also erstmal zu Hoffenheim. Ich habe ja letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich glaube, dass es sehr doll abhängig ist von dem Spiel, was dann eben kommt, was ja jetzt gespielt wurde, ob die eben das nochmal bestätigen und gewinnen oder zumindest einen Punkt holen oder ob sie eben verlieren, dass es davon eben sehr stark abhängig ist. Da sie jetzt eben gewonnen haben, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass sie jetzt nicht absteigen werden, weil bei Hoffenheim war es vor allem dieser Negativtrend, dass sie eben in den Köpfen überhaupt nicht da waren, gar kein Selbstbewusstsein mehr. Haben, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, ich glaube 14 Spiele in Folge nicht gewonnen oder so. Das war schon fast Schalke-like, was sie da gespielt haben. Dementsprechend, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Hoffenheim jetzt noch absteigt mit der Qualität, die sie haben, mit dem wieder gefestigten Mindset. Also ich sehe die tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig im Abstiegskampf. Dann würde ich sogar eher nochmal Bochum vielleicht reinrutschen sehen, wenn die jetzt gegen Stuttgart verlieren. Dann hätte zum Beispiel Stuttgart nur noch 3 Punkte auf Bochum. Wenn wir dann noch gegen Hoffenheim vielleicht gewinnen, hätten wir jetzt 2 Punkte auf Bochum mit 24. Also da ist auf jeden Fall noch alles drin. Aber Hoffenheim kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen.
Ja, und also du siehst dich schon jetzt stark verbessert. Und wie siehst du unsere Chancen gegen Hoffenheim?
Ich glaube, generell betrachtet sind wir meistens nicht so schlecht, wenn wir gegen Hoffenheim spielen. Also ja, auch in dieser Abstiegssaison ist ja, glaube ich, auch mal so das Erste, wo man denkt, da haben wir ja gegen alle verloren, die gingen, aber gegen Hoffenheim noch immer 4-0 gewonnen. Deswegen habe ich da prinzipiell eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn wir gegen Hoffenheim spielen. Aber klar, in der Hinrunde, die ist nicht so gut. Zweimal gegen Hoffenheim gespielt. Beide Male, glaube ich, 3-0 verloren, oder? Bin nicht mehr ganz sicher.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Aber
Ich
waren auf jeden Fall beides Klatschen.
war schlecht, ja.
Ja, aber war auch Frank Kramer, deswegen kann man das nicht so richtig bewerten. Trotzdem finde ich, wir haben definitiv eine Chance gegen Hoffenheim. Und das Einzige, was in meinem Kopf da so ein bisschen dagegen drückt, ist eher, dass wir auswärts spielen, was immer noch nicht so ganz unsere Stärke ist. Haben wir auch da trotzdem nur einen Auswärtssieg diese Saison. Aber prinzipiell, ich sehe auf jeden Fall Chancen, dass wir da irgendwie punkten oder im besten Fall sogar gewinnen.
Ich habe nochmal nachgeguckt, also 3-0 verloren gegen Hoffenheim und dann im Pokal 5-1 verloren.
5-1 war das.
Ja,
Junge, ey.
das war schon
Oh
heftig.
Gott. Wer hat da bei uns eigentlich das Tor gemacht?
Boah, jetzt habe ich es wieder zugemacht,
Egal, okay, vergiss es.
warte. Ich guck mal nach. Ja, aber ich traue dem Braten noch nicht, dass Hoffenheim jetzt wirklich so gefestigt ist. Und das ist halt so wirklich so diese. Bei uns hat das Tor Drexler gemacht.
Ey, ich wollte gerade Drexler sagen. Ja,
Das
okay,
ist halt
krass.
jetzt, das ist halt für beide Mannschaften so eine gewisse Standortbestimmung. So, ob Schalke 04, ob das jetzt wirklich diese, sag ich mal, positive Serie war und die ist jetzt vorbei, und ob bei Hoffenheim das wirklich diese schlechte Serie war und die ist dann auch vorbei, wenn die gegen uns gewinnen, ne? Also die
Ja.
Mannschaft, die am Ende gewinnt, die, ja, kann von einem positiven Trend dann sprechen. Weil wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen, dann sind wir wieder voll im Flow und dann ist diese Niederlage gegen Leverkusen aber sowas von vergessen. So, dann haben wir eine Niederlage aus 9 Spielen, haben das wichtige Spiel gegen Hoffenheim gewonnen.
Das Spiel dann gegen Hertha, das wäre ein sehr wichtiges Spiel.
Höchstwahrscheinlich sind wir dann auch auf dem Relegationsplatz, weil Hertha spielt gegen Leipzig. Hoffentlich verkackt Leipzig das nicht. Und dann sind wir in einer guten Ausgangsposition, weil wir dann auch nur einen Punkt hinter Hoffenheim sind. Je nachdem, wie Bochum spielt, sind wir auch in Schlagdistanz zu denen und könnten halt im Spiel gegen Hertha dann auch auf einen direkten oder auf einen Nicht-Abstiegsplatz rutschen. So, und deswegen die 2 Spiele jetzt sind generell für mich, also gegen Hertha kommt danach, sind generell für mich sehr, sehr entscheidend, auch für den weiteren Saisonverlauf. Das nicht nur, weil es zum einen Mannschaften sind aus der unteren Tabellenhälfte, wo du ja gute Chancen hast zu gewinnen, sondern auch, weil du, wenn du beide Spiele gewinnst, wenn du 6 Punkte holst, dann hast du erstmal diese, sag mal, auch diese 6-Punkte-Spiele jeweils gemacht, die unten punkten nicht. Du kannst dich mit diesen 2 Spielen, kannst du dich auf einen Nicht-Abstiegsplatz platzieren und hast dann nicht, oder bist dann nicht in der Bredouille gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Und das sind bis auf Bremen, glaube ich, alle, gegen die wir noch spielen werden. Bist du
Und
nicht in der.
Mainz. Ah, stimmt, Mainz ist
Mainz
auch eine
ist
gute
auch. Mainz
Tabelle.
ist
Ja,
achter
achter,
Platz.
ja,
Die
ja,
sind
ja.
punktgleich mit Leverkusen. Also die sind auch gerade richtig gut drauf. Bist du nicht in der Bredouille, dass du da dann Punkte aufholen musst gegen die Mannschaft und dann da anfangen musst, offensiv voll auf den Dreier zu spielen, sondern kannst auch dann da hin und wieder mal vielleicht nur einen Punkt mitnehmen, bist dann zufrieden, weil du dann deinen Platz ein bisschen verteidigst, weil die dann unten auch nicht alle Spiele gewinnen. Naja, aber wenn du dann, sag ich jetzt mal, gegen die 2 Mannschaften verlieren würdest, die haben dann jeweils auch nochmal einen Dreier mehr und dann musst du diesen Dreier aufholen plus den Rückstand, den du sowieso schon hast zu den Mannschaften, musst du auch noch so
Ja.
aufholen. Und das dann halt gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Ja, das wird halt schwierig.
Das wird sehr, sehr schwierig. Also die nächsten beiden Spiele sind wirklich sehr, sehr entscheidend für uns. Da sollten wir auf jeden Fall mindestens 4 Punkte irgendwie holen. Vor allem gegen Hertha finde ich sogar nochmal ein bisschen wichtiger als gegen Hoffenheim.
Ja.
Hertha ist halt wirklich unser größter Konkurrent, würde ich sogar aktuell sagen. Eigentlich ist immer das Wichtigste, was Hertha macht, wenn man nach dem, was wir gemacht haben, schaut. Stuttgart natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber ich finde vor allem bei Hertha müssen wir ganz so aufpassen.
Ja, und auf der anderen Seite, man darf jetzt auch nicht immer nur auf den Moment gucken, ne? Jetzt ist Hertha und Stuttgart halt komplett unten drinnen mit uns. Aber das kann ja auch in 2, 3 Spieltagen wieder anders aussehen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben gegen Bochum gespielt und die waren hinter uns. Und jetzt sind die schon auf so einer Position, wo man sagt, okay, die sind langsam dran, den Klassenerhalt zu feiern.
Ja, leider 5 Punkte jetzt auf einmal über uns. Ich weiß auch nicht, wie das
Ja,
passiert ist.
das geht so schnell. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Köln, wenn die so weiterspielen, die haben echt schlecht gespielt. Die haben jetzt mal einen Punkt mal wieder geholt gegen Gladbach. Aber wenn die so weiter, und Gladbach hat auch verdammt schlecht gespielt, wenn Köln so weitermacht, kann ich mir auch vorstellen, dass die Mannschaft von unten jeder noch ein, zweimal gewinnt. Ne? Und wenn wir zweimal gewinnen, sind wir auch schon bei 27. Und dann bist du vielleicht in den letzten 3 Spieltagen und Köln steht immer noch bei den 28. Hat vielleicht noch einen Unentschieden geholt, stehen die bei 29, aber bist du mit einem Dreier auch an Köln vorbei? Und das kann ich mir halt bei Stuttgart Hertha auch vorstellen, die dann nochmal 2 Siege irgendwo einfahren und dann auch ist auch auf einmal in Köln wieder voll mit dabei, ne? Deswegen, also,
Ja.
das muss man halt auch gucken, so, nicht jetzt nur die Momentaufnahme, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr wild, wie das da alles unten abgeht. Ja, Hoffenheim, nochmal zurück zu Hoffenheim. Lass jetzt nur über Hoffenheim sprechen, über das nächste Spiel. Also Hoffenheim kommt jetzt aus 2 Siegen. Ich finde, beide Siege waren nicht deutlich, nicht, wo man sagt, okay, die haben sehr, sehr starken Fußball gespielt. Wenn, dann auch eher das vorletzte Spiel. Also das Spiel jetzt gegen Bremen war wirklich schlecht. Wenn dann eher gegen Hertha. Und da muss man halt sagen, Hertha ist auch eine schwache Mannschaft, die ist hinter Hoffenheim. Glaubst du, Hoffenheim kann uns, also ist so viel stärker als wir vom Kader, weil die werden auch immer so als Mannschaft so dargestellt, die nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, rein vom Spielermaterial und ja, wie siehst du das?
also vom Kader her finde ich definitiv, dass sie einen besseren Kader haben als wir. Da laufen halt auch klar die meisten Spieler, die schon Champions League-Erfahrung haben, drin rum, was jetzt natürlich nicht immer heißt, dass die Spieler deutlich besser sind. Und die zeigen ja auch diese Saison, dass sie vielleicht nicht unbedingt das Niveau haben, um mal Champions League-Spieler gewesen zu sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Kaderzusammenstellung an sich ist besser gewesen als die, die wir eben haben. Und wenn wir jetzt im Winter nicht nachgerüstet hätten, dann wären das sogar Welten dazwischen. So finde ich, ist Hoffenheim aber trotzdem qualitativ leicht besser als wir. Wir haben jetzt durch Jens vor allem in der Abwehr zum Glück den Faustpfand, dass wir eben defensiv sehr, sehr gut sind. Ansonsten finde ich, ist Hoffenheim uns trotzdem ein bisschen entwachsen.
Also bei denen fallen aus Bruno Larsson, Dolberg und Dabur. Alle
Alle nicht so
drei.
wichtig, oder?
Ich finde, Larsson ist extrem guter Spieler bei denen. Dolberg ist auch ein Stürmer. Die haben halt vorne drinnen nicht so die Stürmer, die auch treffen.
Kamaric haben sie noch, aber der spielt, glaube ich, Zehner
Ja,
mittlerweile.
also wo ich Angst habe, ist ein bisschen Bebou in der Offensive. Ich weiß nicht, wie der aktuell drauf ist, aber immer wo ich den beobachtet habe, war der extrem stark. Und ansonsten laufen da halt nicht die starken Spieler in der Offensive rum. Angelino ist jemand, der sich immer mit nach vorne einschaltet. Da muss man auch auf jeden Fall aufpassen. Weil wenn ich mir so den Kader angucke, klar, da sind ein paar Namen dabei, aber die besten Spieler haben, finde ich, Hoffenheim jetzt über die letzten Jahre verlassen. Also du hast da Ozan Kabak mit dabei, der gefühlt jedes Jahr absteigt. So. Ja, dann holst du so Spieler wie Brooks irgendwie, die irgendwo im Ausland mal gewechselt sind, gescheitert sind. Ja, Angelino ist ein Brett. Rudi läuft da rum. Delaney irgendwo im Ausland gescheitert, kommt wieder zurück. Die haben halt viele bekannte Namen, aber Kramaric ist in die Jahre gekommen. War so wirklich, wo du sagst, wow, ist keine Ahnung, finde ich nicht. Weiß
Ich
ich
finde es auch
nicht.
nicht wow, aber du merkst halt trotzdem,
Namen sind
an,
da.
ja, klar,
Aber
du merkst
Namen
halt, wenn
hatten
du
wir auch,
dir,
als wir abgestiegen sind.
das stimmt, also ich würde dir da jetzt auch gar nicht widersprechen, dass Hoffenheim einen Weltklasse-Kader hat und damit auf jeden Fall Europa spielen sollte normalerweise. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde einfach trotzdem, dass wenn du unsere Kader, also wenn du unseren Kader mit dem von Hoffenheim vergleichst, dann merkst du da trotzdem schon nochmal einen leichten Unterschied und dass wenn du die Saison, keine Ahnung, dreimal spielst, klar, eine Saison dreimal spielen klingt jetzt ein bisschen hypothetisch von mir, aber prinzipiell glaube ich schon, dass Hoffenheim da mit dem Kader auf Länge besser abschneiden würde, als wenn wir jetzt dreimal mit dem Kader, den wir jetzt gerade haben, spielen. Also wir müssen halt auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Klasse halten, müssen wir nächstes Jahr nachrüsten. Das wissen wir beide. Ich glaube, wenn Hoffenheim einfach so weitermachen würde, wenn die jetzt die restliche Saison weiter so gut spielen wie jetzt in den letzten beiden Spielen, dann und dann einfach nichts machen würden, dann würden die nächstes Jahr auch keine Probleme wieder haben und würden wieder im Tabellenmittelfeld sein. Gehe ich von aus.
Wenn ich mir so den Kader von Hoffenheim anschaue, sehe ich halt so sehr, sehr viel Abstiegskampf, abgestiegen oder so irgendwie gescheitert. Dann gucken wir mal, Kabak ist abgestiegen. Brooks ist irgendwo im Ausland gescheitert. Ich meine, wo der noch in Wolfsburg gespielt hat, der hat in Wolfsburg und Hertha gespielt, ne? Ich glaube, der hat dann immer in beiden Vereinen irgendwie immer in der Relegation oder so noch knapp irgendwie das geschafft. Wenn er nicht sogar mit einem, also mit Hertha mal abgestiegen ist, würde mich nicht wundern. So, Rudi ist mit uns damals abgestiegen. Delaney ist doch damals mit Bremen abgestiegen, oder? So, und das.
Ja, glaube schon.
Ja, Bebu ist mit Hannover abgestiegen. Das zieht sich halt durch den ganzen Kader so. Die haben mittlerweile so überall so, ich mal so die Spieler geholt, so vielleicht die besten von den Absteigern, aber. Und dann halt die besten so oder Bundesliga-Namen, die irgendwo im Ausland dann gescheitert sind. Wirklich, ich finde die. Finde die nicht so stark, so, ne? Was haben die denn?
Ah,
Was
nee,
haben.
Delaney ist, glaube ich, nicht mit Bremen abgestiegen. Nee, nee.
Nicht abgestiegen,
Aber, nee, ich glaube nicht.
aber war kurz davor wahrscheinlich so. Weil Bremen war ja auch.
Ja, 2018 ist er weggewechselt zu Dortmund.
Weil Bremen war ja auch öfter mal im Abstiegskampf. Ja, aber die. Dann haben die ja auch halt auch wieder Qualität auch einfach wieder abgegeben, ne? Die hatten ja den Raum. Super Linksverteidiger dann verkauft. Hier Rutter haben die für 28 Millionen verkauft. Und wenn ich mir so die Transferperiode angucke, so über die letzten Jahre, ich mache mir die mal hier auf. Also die haben halt, jedes Jahr verlieren die da ihre besten Spieler und irgendwann kommst du halt in so einen Strudel, wo du die halt nicht mehr ersetzen kannst. Und ich finde auch, die nehmen halt richtig viel Geld ein, aber so Neuzugänge holen die nicht wirklich viele davon. So Kobel haben die abgegeben, Bittencourt bei den letzten Jahren, das sind auch Joelinton für 44 Millionen, Demirbay, Schulz, Amiri. Die haben halt jetzt so die letzten 4, 5 Jahre schon mega Qualität verloren überall. Keine
Ja, also
Ahnung.
ich find wie gesagt auch nicht, dass sie einen sonderlich super Kader haben. Aber von den Kadern im Abstiegskampf hat Hoffenheim einfach nochmal die größte Qualität. Weil auch wenn du jetzt mal auf unseren Kader guckst, also bei uns läuft bei aller Liebe so gut er aktuell spielt Henning Matriciani rum. Also
Ja.
das ist halt nochmal ein Unterschied. Und das, was ich damit meine, also natürlich hat Hoffenheim kein super Kader, aber sie sind halt trotzdem nochmal ein leichtes Level über uns. Muss man leider
Ja,
so hart es klingt, leider sagen.
total. Was hältst du von dem Trainer Matarazzo?
Halte ich eigentlich relativ viel von. Ich habe ja auch gezwungenermaßen, muss ich sagen, durch meinen VfB-Kumpel relativ viele Stuttgart-Spiele, vor allem letzte Saison noch gesehen und in der
Ja.
Saison, wo sie, glaube ich, Siebter, Achter rum geworden sind, also in der Aufstiegssaison, finde ich prinzipiell einen sehr, sehr guten Trainer. Ist halt vor allem auch ein Typ, also du merkst halt, wenn der spricht, dass er dir keine Scheiße erzählt und so weiter. Aber ich habe jetzt bei Hoffenheim auch jetzt noch nicht die Ansätze gesehen und am Anfang ist der Trainereffekt ja auch erstmal bei denen verpufft, als er eben zu denen gegangen ist. Prinzipiell finde ich aber Matarazzo auf jeden Fall keinen schlechten Trainer, also finde ich definitiv einen Trainer, der ein gutes Projekt aufbauen kann, was bei Hoffenheim ja langsam mal wieder anstehen würde, wenn man nicht gerade Hoffenheim nicht so gerne mag wie wir, ne?
Ja, also Stuttgart hat aber, weiß nicht, der hat die Mannschaft nicht so entwickeln können, fand ich. Du hast
Naja, also du musst
Talente hast du
überlegen.
da, oder?
Ja, klar, aber du musst überlegen, Matarazzo hat die in die erste Liga zurückgebracht und hat dann da direkt in der ersten Saison, also wenn du nur auf die erste Saison guckst, hat er eine super Entwicklung mit denen gemacht. Eine Saison zu spielen, wo du gerade aufgestiegen bist und mit dem Kader, der in der zweiten Liga fast genauso war, in der ersten Liga dann auf einmal in der oberen Tabellenhälfte
Ja, das ist
landest.
klar. Doch,
Das
da
ist
hat
eine
er
super
gut.
Leistung, klar. Aber wo du dann recht hast, danach hat er natürlich abgebaut, was aber natürlich vor allem auch an den Verletzungen lag, die Stuttgart dann natürlich hatte. Silas ist ja dann, glaube ich, für ein halbes Jahr oder so ausgefallen. Dann auch noch diese ganze Geschichte mit seinem Namen und so weiter, hat dann natürlich auch nochmal gezerrt. Der Machtkampf in deren Führung. Also da war relativ viel los bei Stuttgart, muss man sagen. Also ich würde das alles nicht auf Matarazzo abwälzen, dass sie da jetzt letztes Jahr so knapp die Klasse gehalten haben und eben dieses Jahr auch wieder im Abstiegskampf sind. Ja, prinzipiell ist jetzt natürlich bisher noch kein Welttrainer oder so, aber ich halte jetzt nicht wenig von ihm. Ich finde ihn eigentlich einen ganz guten Trainer. Und wenn wir jetzt nicht so glücklich mit Reis wären, wäre ich jetzt auch nicht sauer gewesen, wenn wir damals Matarazzo geholt hätten.
Ja, weil ich denke mir so, okay, der ist aufgestiegen mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Ich glaube, mit so einer der jüngsten Mannschaften, die jemals aufgestiegen sind. Und die
Ja.
waren ja auch immer mit die jüngste Mannschaft aus der Bundesliga, die da gespielt haben. Da denke ich mir ja so, sag ich mal, in der dritten, vierten Saison müsstest du ja noch besser performen, weil die Spieler werden ja langsam älter, entwickeln sich weiter. Aber das ist ja dann gerade nicht passiert. Das ist ja dann im Prinzip
Ausgeblieben,
ausgesetzt,
ja.
diese Entwicklung. Deswegen, also, ich weiß es nicht. Und häufig ist ja auch so im ersten Jahr, wo du aufsteigst, man sieht es jetzt auch bei Bremen, bist du halt voll euphorisch und gewinnst die ganzen Spiele, wenn man nicht so einen Umbruch macht wie Schalke 04, ne? Und wenn du da mit der Aufstiegsmannschaft irgendwie reingehst in die Liga. Und ja, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob man den dann halt nur an dieser Aufstiegssaison bewerten soll, weil ich finde, danach
Nee,
hat er
wenn dann
schon.
überhaupt, vor allem an der Saison, an der ersten Saison in der Bundesliga wieder.
Ja,
Also
meine ich ja,
da war
meine
es
ich
ja,
ja,
da,
wo du
genau.
aufgestiegen bist und dann diesen Schwung mitgenommen hast. Also so ging es ja vielen Vereinen, die mal hochgegangen sind.
Ja, man muss aber auch wirklich sagen, also die haben auch, also unabhängig davon, dass sie eben oben gelandet sind, die haben auch super Fußball gespielt. Also die haben richtig gut gespielt. Die haben ja, glaube ich, auch bei uns dann, ich glaube, das war, glaube ich, in der Saison, oder? Wo wir abgestiegen sind, war das in der Saison? Ja, genau. Da ist Stuttgart hochgekommen. Da haben die ja bei Dortmund mit dem 5-1 den Favre rausgehauen, bei
Ja,
uns mit
das war krass,
5-1
ja.
den Groß rausgehauen. Also, die haben extrem guten Fußball gespielt, viele Tore gemacht und haben auch mit den Spielern, die sie eben in der Offensive hatten, eine sehr, sehr gute Performance eben gezeigt und die auch
Ja.
sehr, sehr gut weiterentwickelt. In der zweiten Saison war es dann eben vor allem verletzungsbedingt, da ist wirklich jeder ausgefallen. Kalajdzic, Silas, also das hat sich durch die ganze Saison gezogen bei denen, wie es normalerweise sonst eher bei uns ist, dass wir Verletzungspech haben.
Ja, er hat natürlich auch den Pech, dass der viele Spieler auch verloren hat, ne? Wie so ein
Das
Kalajdzic.
auch, klar.
Mangala auch, der ist auch ein Top-Spieler gewesen. Amada hat er jetzt verkaufen müssen. Ist schon auch viel Qualität, die dann auch zu Geld gemacht worden ist, die dann aber auch nicht wirklich reinvestiert worden ist. Also ähnlich wie bei Hoffenheim. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht ein bisschen schlechter auch spielt.
Gehe ich mit, ja.
Ja. Ah, sehr interessant, Hoffenheim. Ja, boah, was
Was tippst
tippen?
du denn?
Ja, würd
Du
ich auch
sagst jetzt
fragen.
erstmal.
Ich glaube, aber so, vielleicht noch kurz, bevor wir zum Tipp kommen, was man auch erwähnen muss, ist, dass Hoffenheim, dass da sehr viele Schalker anreisen werden. Also, wie ich das mitbekommen habe,
Ja.
15.000 plus werden
Circa,
erwartet.
ja.
Ja, das ist schon eine heftige Hausnummer und die Hoffenheim sind eh nicht bekannt dafür, eine starke Fanszene zu haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Stadion atmosphärisch wie ein Heimspiel sein wird.
Gehe ich auch sehr, sehr stark von aus. Also selbst wenn da jetzt genauso viel Hoffenheimer drin sind, wir sind lauter. Punkt. Fertig
Ja,
aus. Braucht man gar nicht drüber
total.
diskutieren. Also das wird passieren, denke ich mal.
Total. Ich glaube, das könnte auch ein Faktor werden, weil Hoffenheim das gar nicht gewohnt ist, in so einer Atmosphäre zu spielen, im Heimpublikum. Boah, ich tipp für uns, weil ich glaub so, uns macht das nicht so viel aus, die Niederlage gegen Leverkusen. Wir hatten ja auch im letzten Podcast-Folge auch gesagt, wir glauben nicht, dass uns eine Niederlage aus dem Tritt werfen würde, weil wir eine Serie hatten. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft gefestigt ist und dann jetzt auch zeigen würde, gegen dann ein Hoffenheim, dass die ja weiterhin da sind, ne? Und ich finde auch, wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde. Warum soll die jetzt vorbei sein? Und warum sollten wir jetzt Angst haben von einem Hoffenheim, die jetzt mal eben so ein Hertha und ein Bremen da mal gegen Hertha gewonnen haben und gegen Bremen mit Glück gewonnen haben? Warum
Wir
sollen
haben
wir die
trotzdem
nicht
mehr Punkte in der Rückrunde, klar,
einfach besiegen? Ich verstehe das nicht so. Klar, Jens und vor allen Dingen gegen Leverkusen, wie viele Spieler sind denn da ausgefallen? Jetzt kommen ja einige auch zurück. Ovejan soll
Skarke
zurück.
ist zum Glück auch wieder da, ne? Hatte ja letztes
Starke,
Spiel.
genau.
Was man auch noch zu dem Spiel sagen kann, ich fand, Skarke hatte sehr gute Ansätze wieder. Also hat Tempo
Ja.
reingebracht, gute Dribbelstärke, gute Pässe. Hat mir
Ja.
gefallen die letzten 20 Minuten. Ich hoffe, das spielt jetzt wieder.
Ja, dann haben wir einen Drexler, der wieder reinkommt. Dann haben wir einen Jens, der
Okay.
zurückkommt. Ovejan. Also kommt jetzt auch eine Menge Qualität nochmal zurück. So, und ach, keine Ahnung. Ich bin schon eher der Optimist und deswegen sage ich, 2-0 hauen wir die weg.
Ja, so optimistisch bin ich leider nicht und ich will auch nicht mehr, erstmal nicht mehr auf Siege tippen, hat nicht so gut geklappt. Ich sage 1-1, habe ein bisschen geschwankt zwischen 0-0 und 1-1, aber ich sage einfach mal 1-1, ich glaube, wir treffen irgendwie. Irgendwie machen wir wieder ein Tor, vielleicht der Fußballgott Bülter. Hoffenheim, denke ich, bei der offensiven Qualität mit Kramaric, Bebou, werden wahrscheinlich auch irgendwie ein Tor machen. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie das gewinnen, das wäre sehr, sehr wichtig für uns. Aber ich bin jetzt erstmal nicht mehr so optimistisch. Ich muss wieder meiner pessimistischen Ader freien Lauf lassen.
Ja, wenn wir einen Punkt holen würden.
Wäre es trotzdem in Ordnung, muss man sagen, aber es wäre halt sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen.
Ja, also wenn wir einen Punkt holen würden, je nachdem wie die anderen Mannschaften spielen, können wir auf der Stelle treten, können wir zurückfallen, wenn Stuttgart nämlich gegen Bochum gewinnt. Weil dann wird es halt richtig eng, weil die dann direkt zwei
Ja.
Punkte vor uns wären. Ne, Moment mal, drei. Ja, zwei Punkte vor uns. Ne,
Ja, die sind dann bei 23
ein Punkt
Punkten.
vor uns, sorry. Wir holen ja auch einen Punkt. Und Hertha wird wahrscheinlich verlieren, sage ich jetzt einfach mal, gegen Leipzig, wenn die so spielen wie gegen Dortmund.
Hoffentlich
Und
verlieren die hoch, dann haben die schlechtere Tordifferenz als wir.
ja, aber ich glaube nicht, dass wir das einholen können, weil wir selber
Nee, wahrscheinlich
uns
leider
nicht
nicht.
verbessern. Sagen wir mal, die kriegen fünf Kisten, dann sind die bei minus 23 zu minus 27. Sind die auf jeden Fall einholbar also im weiteren Saisonverlauf?
Wir spielen auch nochmal gegen Hertha, ne? Wenn wir da 5-0 gewinnen, dann.
Ja, nächsten, also danach den Spieltag spielen wir dann gegen Hertha.
Ja.
Und da muss dann auf jeden Fall der Dreier kommen. Also klar, es werden halt immer weniger Spiele, ne? Und jetzt hast du eigentlich die
Irgendwann musst du
Möglichkeiten,
halt.
ja, jetzt hast du halt die Möglichkeiten, nochmal Schritte zu machen. Und die Schritte werden halt erstmal immer weniger. Schritte werden möglich sein, je länger die Saison geht. Und dann werden die auch schwieriger, wenn du gegen die guten Mannschaften von oben spielen musst. Also normalerweise musst du beide Spiele jetzt gewinnen, eigentlich, Hertha und Hoffenheim.
Ja,
Beides
es wäre extrem wichtig für
Heimspiele
uns.
gefühlt, so Hoffenheim, Hertha dann auch. Beides Mannschaften von unten. So wo, wenn nicht dann da, ne?
Ja, also vor allem Hertha bleibe ich halt bei. Ist mit das wichtigste Spiel jetzt noch der restlichen Saison. Wenn Hertha das Spiel eben gegen uns gewinnt, dann sind die halt erstmal weg vor uns, haben dann auch nochmal eine bessere Tordifferenz, die wir dann definitiv nicht mehr einholen. Auch so wird es natürlich schwierig, was die Tordifferenz angeht, aber das Spiel gegen Hertha wäre wirklich dermaßen wichtig, das fühlt sich dann an wie 2 bis 3 Siege.
Ja, voll. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Hat wieder richtig Bock gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt also in der nächsten Folge da einen Sieg über
An
uns
Ostern,
über.
komm, der Osterhase muss uns jetzt echt mal einen Sieg geben.
Genau, dass wir da über einen Sieg
Hoffenheim
sprechen.
Fans gibt es eh nicht.
Richtig.
Spaß. Also.
Also ich kenne keinen.
Ich
Also,
auch
ich
nicht.
halte
Doch,
das
wobei
auch
einen
für so
kenne ich, aber
ein
der ist auch nicht
Mysterium.
erwähnenswert.
Okay, ja, dann lass gerne ein Abo da bei YouTube. Ich werde das jetzt so handhaben, dass wir die Folge sofort auch auf YouTube immer morgens hochladen, samstags morgens. Habt ihr noch den ganzen Tag und auch den Sonntag noch Zeit, die Folge zu gucken, da wir ja relativ spät spielen, 19:30 Uhr. Dann werde ich auch anschließend morgen live sein zum Spiel. Kommt gerne in den Livestream rein. Und checkt auch uns ab bei Spotify, Apple. Viele haben es gefordert im letzten Livestream auf YouTube. Wir waren nämlich nicht auf Amazon Music,
Vertreten.
waren wir nicht vertreten. Ich wusste gar nicht, dass die auch so einen Podcast-Player haben. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. Ich habe das arrangiert, dass wir da gelistet werden. Und lasst überall eine Bewertung da, auf YouTube gerne einen Daumen. Abonniert uns und schreibt gerne auch Wünsche für die nächsten Folgen rein, über welche Themen wir mal sprechen sollen. Denn wir können auch über Themen sprechen, die abseits von News und halt den Spielen sind, wenn ihr das möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende und hoffentlich ja, verabschieden wir uns dann aus dem Wochenende mit einem Sieg.
Ja, gehe ich mit. Hoffentlich ist der Osterhase gnädig zu uns. Ja, danke wieder, dass ich dabei sein durfte, Cedric, ne?
Gerne,
Wir
gerne.
sehen uns dann in der nächsten Folge, die dann hoffentlich früher wieder aufgenommen wird, weil ich
Absolut.
dann nicht krank bin.
Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dahin, Glück auf.